Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja, was ich aus dem Messbuch so lapidar vorgelesen habe, infolge einer schweren Verwundung, bekehrt. Dazu möchte ich ein bisschen was sagen, weil das ein sehr bedeutsamer Prozess ist. Er wurde durch eine Kanonenkugel an beiden Beinen verletzt. In Pamplona, das sind so ein paar Tagesmärsche entfernt, wurde dann nach Hause gebracht, nach Loyola. Da zeigte sich, dass das mit der Heilung nicht klappen konnte, weil die Knochen nicht passend zusammengewachsen waren. Das hatte sich vielleicht auf dem Transport verschoben. Dann musste das nochmal gebrochen werden und neu geschient. Und daran ist er so schwer gelegen, dass man dachte, er stirbt. Also die Ärzte sagten, wenn er jetzt nicht an Peter und Paul, wenn da keine Besserung eintritt, dann wird er sterben. Aber es trat eine Besserung ein. Und dann zeigte sich nach einiger Zeit wieder, dass die Knochen sich verschoben hatten. Einer stand über dem anderen. Unterhalb vom Knie gab es dann so einen hässlichen Wunsch, und er war ziemlich eitel, wollte ja auch unbedingt seine höfische Karriere fortsetzen. Und dann hat er sich das nochmal, diesen überstehenden Knochen, wegmachen lassen, und das Bein musste immer gestreckt werden, damit es in der Länge wieder ein bisschen zunimmt. Also eine ziemliche Tortur. Also eine lange, lange Phase von Krankheit und Rekonvaleszenz, und zwar eine Krankheit, an der er vor dem Tod stand, eine schwere Krise in seinem Leben. Als es ihm besser ging, er war zu Hause, aber praktisch, er hat sein Essen gekriegt, vielleicht hat mal jemand ein bisschen mit ihm gesprochen, er war über weite Strecken des Tages, war er einfach allein, es war Stille, da war nichts, es war ihm langweilig, das kennt ihr vielleicht auch von Aufenthalten hier. Und dann wollte er was zu lesen und hat um Ritterromane gebeten. Er war ganz in dieser Welt befangen, also vom Rittersein und vom Minnedienst für irgendeine Dame und dem ganzen höfischen Leben. Das war ja sein Leben auch bisher. Das war damals auch modern, so diese ganzen Ritterromane, das war en vogue. Es gab das aber nicht, sondern es gab nur ein Leben Christi und eine Sammlung von heiligen Leben. Und naja, was blieb ihm anderes übrig? Dann musste er sich halt damit beschäftigen. Und dann passierte Folgendes. Er kam dann so ins Sinnieren, und zwar lange, immer wieder auch über seine Ritterei da und seinen Minnedienst und für welche ganz hohe Dame er das machen würde und wie er die überhaupt erreichen könne und was er da sagen würde und welche Waffentaten er da für die verbringen würde und. Er musste sich da stundenlang, konnte er sich da vertiefen. Und wenn er dann müde war, hat er das wieder sein lassen. Und wenn er da seine heiligen Legenden gelesen hat, dann hat er genauso sinniert und gedacht, naja, also was der Franziskus und der Dominikus hingebracht haben, das könnte ich ja auch machen, vielleicht auch noch mehr als die. Und hat sich da genauso hineinsinniert. Nach einiger Zeit fiel ihm Folgendes auf. Er merkte etwas. Das Merken ohne das geht im Spirituellen gar nichts. Und das kann man ja nicht machen, sondern das geschieht mit einem. Er merkte also was. Und zwar merkte er, dass sowohl wenn er über seine höfische Karriere nachdachte, das hat ihm gefallen. Und wenn er über seine möglichen Taten wie Franziskus und Dominikus nachdacht, das hat ihm auch gefallen. Aber danach, wenn er aufgehört hat, sich da so rein zu fantasieren, dann ging es ihm so, dass wenn er über dieses höfische Zeug nachgedacht hatte, er sich hinterher wie leer und ausgebrannt fühlte. Also so. Später wird er das trostlos nennen, öde. Und wenn er über das daran dachte, also nach Jerusalem zu gehen und ein asketisches Leben zu führen und so, dann hat er auch danach Freude empfunden. Das hat er erstmal festgestellt, verstanden hat es. Erstmal nicht, da musste es dann wieder irgendeine Gelegenheit geben, dass ihm so ein bisschen was dämmerte, dass da unterschiedliche Geister am Werk sind, die ihn da bewegen, wenn er in diesen Gedanken ist. So unterschiedlichen Geister, die spielen für sein Denken eine große Rolle, wir heute würden vielleicht eher sagen, da geht es um das Ego und seine Welt auf der anderen Seite und um die Wirklichkeit, wie sie ist, und das wahre Selbst auf der anderen Seite, die da irgendwie Verschiedenes, für die Verschiedenes wichtig ist. Auf jeden Fall hat er das zum Anlass genommen, dass sozusagen die Freude blieb, wenn er über diesen religiösen Weg nachdachte, doch mehr in sich zu gehen. Und es kam ihm dann, dass er sein Leben nicht so, er war natürlich Katholik, wie man damals und bei uns auch bis vor vielen Jahren eben katholisch oder christlich oder sowas war. In Spanien war man katholisch. Da gab es auch Vorfälle, er stand mal vor Gericht, er konnte das dann abbiegen. Also es muss nicht alles so koscher gewesen sein in seinem Leben. Und es kam ihm, dass da irgendwie Buße zu tun wäre. Das mündete dann in die Absicht, eine Wallfahrt nach Jerusalem zu machen. Auch da muss man nochmal sehen, was das für ein Prozess ist, indem er seine bisherige Lebensplanung, das höfische Leben, das war seine Welt, in der hat er gelebt, wie er über diese Beobachtung, wo wirklich die Freude bleibt, wie er anfängt, das verlassen zu können und sozusagen auf eine neue Spur kommt. Ihr könnt darin, glaube ich, leicht so die Gegebenheiten von Exerzitien oder auch von dem, was wir hier im Ashram üben, erkennen. Also diese die Klausur, keine Arbeit, wenig Ablenkung, Stille, Einsamkeit, zurückgeworfen werden auf sich selbst. Da merkt man was von sich, was einen wirklich beschäftigt, was einen umtreibt. Die Gefühle, die dabei auftauchen, die sind von großer Bedeutung. Also das sind so die Gegebenheiten, die er dann in den Exerzitien einrichten wird. Und das Mittel, die Methodik, die er nimmt, ist vor allem beruht auf Schriftbetrachtungen. Aber auch da geht es nicht darum, dass man ein bisschen mehr über, das tut man auch, ein bisschen mehr über Jesus lernt und dergleichen oder über das Neue Testament, sondern da geht es vor allem auch darum, dass man in den Schriftstellen, die vorgelegt werden, sich selber erkennt. Also etwas von sich selber merkt. Das ist das Entscheidende. So wie er etwas von sich gemerkt hat, von dem, was ihn bewegt und was dabei an Gefühlen, was für Gefühle dabei eine Rolle spielen. Klar ist zu sehen in seiner Geschichte auch, fällt mir ein Psalm ein, wenn Gott nicht das Haus baut, mühen sich die Bauleute vergeblich. Und wenn Gott nicht bewacht die Stadt, dann mühen sich die Wächter vergeblich. Also dieser ganze Prozess, den er in Loyola auf dem Krankenlager durchlebt hat, was er gemerkt hat, was ihm aufgegangen ist, wie er das gedeutet hat, das ist halt merken kann man nichts von sich aus, sondern das geschieht mit einem, dass einem die Augen aufgehen und einem was Vernünftiges einfällt, das geschieht auch, wenn man offen ist. Und so ist es eben auch in Exerzitien. Das eine ist, oder hier im Ashram, das eine ist, wir Menschen können den Rahmen herstellen. Das andere aber ist, was dann tatsächlich geschieht. Das hängt an dem, was Gott will. Ich halte was Ignatius da erlebt hat und woraus sein Exerzitienbuch geworden ist. Und die Exerzitien spielen ja auch in seinem Orden eine große Rolle. Jeder Jesuit macht die zweimal in seinem Leben. Ich halte das für wirklich sehr bedeutsam. Und zwar erstmal mit Blick auf ein geistliches Leben, auf die Spiritualität. Und zwar deswegen, weil uns darin ein Weg gezeigt ist, wie Jesus und seine Botschaft in unserem eigenen Leben konkret werden können. Die Exerzitien versuchen einen in so eine Unmittelbarkeit zu Gott zu führen. In die Unmittelbarkeit, von der wir im Evangelium gehört haben. Die beiden Jünger, die werden eingeladen, bei Jesus zu sein und einen Tag mit ihm zu verbringen. Dabei erleben sie ihn unmittelbar. Das ist einfach was anderes, als wenn ich irgendwas über eine Person lese oder mir etwas über sie erzählt wird. Ja, das ist ein Ding, aber die dann unmittelbar zu erleben, das lässt sich eben nicht adäquat in Worten wiedergeben. Und das versuchen die Exerzitien den Übenden in eine unmittelbare Begegnung, soweit das überhaupt möglich ist, eine unmittelbare Begegnung mit Gott zu bringen. Etwas ihn von Gott erleben oder verspüren zu lassen. Und das Zweite, was die Exerzitien wollen, nämlich herauszufinden, was dieser Gott von mir jetzt und hier konkret will. Natürlich, wir haben die Gebote, wir haben die kirchliche Morallehre, aber das sind allgemeine Prinzipien. Und auch die Jesus-Geschichten, ich weiß noch, wenn ich zurückdenke, als ich noch morgens Schriftbetrachtung gemacht habe, mich bemüht, da irgend so eine Geschichte mit Jesus zu verstehen, und das endete dann irgendwie mit einem guten Vorsatz, ja, das will ich heute genauso versuchen, wie Jesus das versucht hat. Das ist dann meistens beim Vorsatz geblieben, weil die Situation ja gar nicht so war, dass ich das hätte umsetzen können. Oder vielleicht war sie da und ich habe sie gar nicht erkannt und gar nicht mehr dran gedacht, weil ich da in meinem Alltagsgeschäft verwickelt war. Also wir haben dann zwar Prinzipien des Handelns und des Verhaltens, aber die sagen ja alle gar nichts, was für mich, wie ich mich konkret vorfinde, in einer konkreten Situation, was da zu tun ist. Und das ist der Anspruch von Exerzitien und auch unserer Grundübungen im Ashram, dass ich den nächsten Schritt, der für mich in einer konkreten Situation ansteht, erkenne. Etwas, was Leute, die täglich sitzen, und wenn es nur 20 Minuten sind oder stille Zeit machen, ist die immer berichten, dass ihnen dann doch irgendwie einfällt, was sie in der gegebenen Situation, egal welcher Art die ist, dass ihnen da einfällt, ah ja, das könnte ich da machen. Und zwar so, dass sie davon so ergriffen sind, dass da nichts mehr umzusetzen ist, sondern sie machen das einfach. Ohne diese beiden Dinge, ohne diese Unmittelbarkeit der Erfahrung Gottes und seines Willens, was bleibt dann vom Christlichen? Eine Moral, die uns überfordert, die vielen Punkten auch nicht realitätsgerecht ist. Eine Dogmatik, ja, da kann man seine Freude auch dran finden und seine Welt aufbauen und in der schwelgen, was man da alles über Jesus und so weiter sagen kann, und erbauliche und beispielhafte Jesusgeschichten. Aber es fehlt sozusagen die Brücke von dort zu mir als Person. Ich glaube, dass diese Spiritualität auch für uns heute von einer besonderen Bedeutung ist. Wir leben in einer Zeitenwende, da hat der Kanzler recht. Und ich glaube, dass wir alle das mehr oder weniger stark auch empfinden. Wenn bisher unser Leben ja von so einer Selbstverständlichkeit gekennzeichnet war, es geht weiter wie gehabt, ja nicht nur wie gehabt, sondern alles wird besser und es wird von allem mehr und dergleichen, und wir diese Hoffnung hatten. Ich glaube, seit Corona und Klimawandel und Ukraine-Krieg und Teuerung und so, diese Hoffnung steht auf tönernen Füßen. Mir ist Ich war jetzt im Urlaub und habe da sonntags öfter die Messe im Fernsehen, oder jeden Sonntag die Messe im Fernsehen geguckt. Aber eins habe ich so dabei gedacht. Also diese Zuwendung zu Gott, die stellt das irdische Leben einfach in einen offenen Rahmen. Das irdische Geschick ist dann eben nicht alles. Also das Leben ist dann nicht nur, was ich arbeiten und leisten und konsumieren und mir gönnen und mich vergnügen und kann. Was ohnehin nur geht, wenn man den Tod ausblendet. Sondern mit dem Glauben an Gott, da kommt mein Leben in einen anderen Rahmen sozusagen. Da wird was geöffnet. Und die Umstände des Lebens, die ich zum Teil bestimmen kann, aber vieles kann ich einfach nicht bestimmen, sondern das werden sozusagen die Bewährungsproben, an denen ich mein Leben zu gestalten habe vor Gott. Also ich verstehe dann mein Leben als mir von Gott geschenkt und dass es mit dem Tod auch in Gott vollendet wird. Und hier auf Erden muss ich aus dem, was mir gegeben wird, was auf mich zukommt, was meine Verantwortung ist und so weiter, da muss ich versuchen, dem gerecht zu werden und das zu gestalten vor Gott. Das bringt gegenüber dem ganzen irdischen und wie das geht und so weiter, bringt es noch mal, das bringt so ein bisschen Abstand. Natürlich müssen wir unser Leben bewähren und fristen und zurande kommen. Das stimmt alles. Aber es bringt so ein bisschen Abstand, der einem vielleicht auch etwas freier macht, dass einem dann doch irgendwie eine gute Idee einfallen kann, als wenn man total verstrickt ist und total auf irgendwas fixiert ist, was geschehen muss und aber bitte auch nicht geschehen darf. Darum finde ich diese Offenheit, die der Glaube an Gott ermöglicht, gerade für uns heute jetzt, ein ganz großes Geschenk. Unser Leben hängt letztlich nicht davon ab, von den konkreten Umständen, ob genug Gas da ist und so weiter und so fort. Für Ignatius war, was er in Loyola erlebt hat, ein Anfang. Ein Anfang, den er dann weitergelebt hat, Schritt für Schritt. Er meinte unbedingt in Jerusalem bleiben zu wollen, und dann ging das nicht. Und er hat immer wieder Leuten geholfen, und dann merkte er kann das besser, wenn er Theologie studiert, und dann hat er das gemacht. Es ist so Schritt für Schritt ein Weg draus geworden, den er in wachsender innerer Freiheit und auch in wachsender Liebe hat leben können. Ich glaube, dass die beiden Dinge sozusagen die Frucht der Unmittelbarkeit zu Gott sind, soweit wir sie halt erfahren können. Dass die Freiheit wächst und die Liebe wächst. Deswegen enden seine Exerzitien auch mit einer Betrachtung zur Erlangung der Liebe, wie er das nennt. Für ihn ist Gott der Quell der Liebe. Und ich wünsche euch und auch mir, dass auch in uns diese Freiheit und diese Liebe immer mehr wachsen. Amen.